Und wieder die Frage, am Mittwoch war es auch Reformationstag, heute Salvei-Sonntag. Passt dann so ein Thema wie Todsünden? Aber es lohnt. Für mich war viel in der Vorbereitung und ich hoffe für euch auch manches im Gottes Wort miteinander jetzt entdecken. Denn diese Siebenerzahl, die in der Kirche gewachsen ist, ist ja nur ein Bild. Wir sind umstrickt. Petrus sagt, der Löwe lauert um uns wie eine Bestie, die uns wegholen will von der heilsamen, versöhnten Gemeinschaft mit Jesus. Und darum ist es klug zu wissen, welche Fallen gestellt sind und wo wir weise, klug sein sollen. Wenn das sieben Predigten sind, dann ist es vielleicht heute gut, eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Wie wir den Stolz in uns besiegen, wie wir die Völlerei, das Abfüllen in uns ausräumen, wie wir den Neid in uns entmachten und heute, wie wir die Gier abschütteln. Wiederum, falls jemand sagt, Gier ist nicht ein Thema von mir, ich bin nicht angesprochen, dann gilt es vielleicht anderen. Aber wahrscheinlich trifft es doch jeden hier oder dort. Denn darum geht es ja, das Losungswort, dass diese dreifache Liebe unser Herz, den Herzschlag prägt. Die Liebe zu Gott zuerst und dann die Liebe zum anderen und genauso zu mir selbst. Aber wie oft bleiben wir da hängen, bleiben auf der Strecke? Wie oft ist diese Dreidimensionalität höchstens eindimensional oder vielleicht nicht einmal das? Wie kommen wir dann klar? Mit der Schuld? Mit der Kraft? Von den Gottesdiensten bisher und heute auch wird immer ein Punkt dagegen gesetzt. Denn es ist nicht nur der Stolz, der uns vielleicht in eine falsche Bahn führt, sondern das, was ich kann und das, was ich habe, braucht mich nicht stolz zu machen, sondern darf ich einsetzen im Dienst für die Gemeinde Jesu. Das, was ich mir zugestehe, das soll nicht bei mir bleiben und soll mich satt machen, sondern das darf Geschwister neben mir, mit mir aufbauen. Das, was mich vielleicht blendet, der, die, warum und warum ich nicht, das soll mich nicht anfressen, kaputt fressen, sondern das darf mir deutlich machen, genau der und die hat die Gabe für uns als Gemeinschaft, für die Welt und ich bringe das, was ich habe, was Gott mir geschenkt hat, von mir herein. Und heute, aber gierig sind wir doch gar nicht, oder? Teilen, was wir haben, wie wir die Habgier in uns abschütteln. Dieses alte Wort der Habgier verrät mehr noch. Ich möchte gerne haben. Das ist so wie beim Schwimmstil. Ich war früher begeisterter Schwimmer, manchmal heute noch. Brust geht so. Das weiß jeder. Habgierige Menschen versuchen auch zu schwimmen. Aber die drehen die Bewegung einfach um. Dann läuft so. Wenn ihr das mal im Hallenbad ausprobiert, dann merkt ihr nicht nur, dass das nicht effektiv ist, sondern wer es richtig gut macht, der kommt in Bewegung, aber nie vorwärts. Wer so schwimmt, der kommt rückwärts. Langsam, aber stetig. Habgier bringt uns zurück, nicht nach vorne. Mehr wollen, haben, besitzen wollen, egal ob viel oder wenig, das bringt uns nie vorwärts. Vielleicht auf dem Bankkonto, vielleicht mit Zahlen und Daten, Fakten, aber im Herzen und im Glauben. Ihr kennt vielleicht jene Geschichte, dann ist sie Wiederholung. Ein Mann wird von einem Engel nach seinem Tod in den Himmel geführt, beziehungsweise in einen Zwischenzustand. Er schaut in den ersten Raum hinein und dort sind kräftige Tische vollgedeckt, so ähnlich wie gestern Morgen beim Brunchen. Um diese Tische sitzen abgemagerte Gestalten. zum Erbarmen. Gesprochen wird schon lange nichts mehr. Obwohl, jeder hat einen Löffel. Aber tragische Gestalten. Dann gehen die beiden weiter. Der Engel führt den Mann und sie schauen in den zweiten Raum direkt daneben. Gleiche Szene. Wieder ein Tisch gedeckt. Aber damals, dort sitzen die Gestalten, wohlgenährt, fröhliche Stimmung. Man lacht, man isst, man singt. Freude. Und dann erklärt der Engel, weißt du, das war Hölle und Himmel. Alle haben einen Löffel, nur der Stiel ist zu lang. Der Himmel wird dann, wenn ich nicht selber mit meinem Löffel esse, sondern mit meinem Löffel und dem langen Stiel, den auf der anderen Seite das Essen gebe. Teilen statt nehmen. Eine Geschichte, die mich immer wieder neu anspricht und beeindruckt. Ja, das ist das Geheimnis. Teilen statt nehmen. Weitergeben statt eigen sammeln. Aber wie kommen wir jetzt aus dieser Falle von Gier und Geiz heraus? Denn es gibt da ja zwei Spielarten. Es gibt übrigens auch eine schwäbische Spielart. Die eine ist so das Offensichtliche. Und ich glaube, da sind wir alle relativ unbescholten. Keiner von uns gibt an mit dem, was er hat und mit dem, was er kann. Keiner zieht den grollvollen Geldbeutel aus der Tasche. Wir sprechen auch nicht von dem großen Gehalt, das wir einstecken. Das ist so das Außengesicht, die Gier. Aber es gibt auch noch die andere Seite und vielleicht bin ich da eher betroffen, dass ich so im Heimlichen, im Verborgenen sammle. Was ich habe, gehört mir. Und ich überlege gut, wem und wo ich wie viel abgebe. Und überhaupt in dieser unsicheren Zeit, wie kann ich mit meinen Gütern sicher umgehen, dass es mir reicht und dass ich auch noch was vererben kann? Sicherheitsdenken. Geiz spricht übrigens auch davon, manchmal gar nicht nach außen, sondern gut, was ich schon alles angelegt habe und gesichert habe. Ihr merkt, dieses Thema ist sehr persönlich, weil Gottes Wort hier sehr persönlich ist. Es gibt wenige Themen, die so breit verhandelt werden im Alten und im Neuen Testament wie das Thema Geld und Haben. Es geht nicht darum, jetzt schlechtes Gewissen zu machen, aber es geht darum, sensibel zu werden. Was können wir denn diesen Anläufen entgegensetzen, wenn diese Gedanken kommen, bist du auch gut versichert? Was können wir denn antworten, wenn so die Sorgen kommen, habe ich genug? Und wenn es schlecht kommt, dann stehe ich leer da. Und wie kann ich mich verhalten, wenn ich überlege, soll ich das riskieren, loszugeben oder halte ich es lieber fest? Man kann es ja vielleicht noch brauchen. Gier, das ist so etwas wie eine Falle. Ich möchte euch vier Leitern vorstellen, wie wir aus diesem Ich schwimmen, aus diesem Rückwärtsschwimmen vielleicht herauskommen können, wenn immer davor gesetzt ist, mit Gottes Hilfe. Eine Frage: Besitzen mich die Dinge oder besitze ich sie? Besitzen mich die Dinge? Jesus sagt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Oder bin ich noch Herrscher des Geschehens und kann es im wunderbaren Fall machen wie die Witwe mit dem Schärflein, die nur 2 Groschen einwirft, aber der Jesus attestiert, sie hat alles gegeben. Ich weiß nicht, ob ich alles geben kann. Gott schenke uns die Kraft, dass, wenn es darauf ankäme, wir bereit wären, alles für den Herrn zu geben. Eine zweite Leiter, die uns heraushelfen kann aus einer engen Höhle des Ich und immer mehr. Dankbarkeit beginnt mit den Dingen, die umsonst sind. Natürlich, ich kann danken für das Gehalt, das monatlich da ist, oder die Älteren für die Rente. Aber da könnte ich ja immer sagen, mein Teil habe ich dazu beigetragen. Aber vielleicht fängt Dankbarkeit viel früher an. Da Danke für die Luft zum Atmen. Danke für die Menschen neben mir, in Familie, in Verwandtschaft. Danke für die Gesundheit, mit der ich heute Morgen aufgestanden bin. Für das Lachen, für das Lieben, für die Freude. Wenn uns das Selbstverständliche nicht selbstverständlich bleibt, sondern immer Wunder ist, dass wir wahrnehmen und dankbar vor Gott und auch vor Menschen aussprechen, dann sind wir, glaube ich, ein Stück weit bewahrt vor dem Eingekreistsein, dem Raffen, dem Sammeln. Und noch eine Leiter, die uns herausführt aus dieser Falle, können wir genießen und es dann auch genügen lassen? Also, ich esse gern Schokolade. Ich verrate es ja. Billiges Beispiel, aber wenn die halbe Tafel fort ist, dann kann ja die andere auch noch verdrückt werden. Ich könnte auch klug sein und sagen, die halbe war so gut, die andere hebe ich für übermorgen auf. Jetzt bin ich nicht gierig nach Schokolade. Aber übertrag das einmal selber auf Situationen. Kann ich mir genügen lassen, wenn etwas gut war? Oder ist der Wunsch, noch mehr zu bekommen, dann unersättlich? Gott will uns Gutes geben. Wir dürfen genießen. Und ein letztes. Wie können wir aus so Verführungen der Gier herauskommen? Alles ist auch mit einer Einfachheit verbunden. Man spricht von einem alternativen oder einfachen Lebensstil. Ja, manches ginge vielleicht bei mir wirklich einfacher, verzichtvoller. Und das wäre deswegen nicht schlechter. Im Gegenteil, vielleicht würde ich dann manche Wunder besser entdecken, die ich in der Fülle und im Überfluss gar nicht sehe. Das sind alles keine Patentrezepte. Aber das können Anstöße sein. Anstöße, die auch in Gottes Wort so vorkommen, dass wir uns nicht in diese Falle des Ich brauch's, ich muss und ohne geht's nicht begeben. Aber darf ich euch zu einer Geschichte mitnehmen? Wir kommen ja her von Zachäus. Das war übrigens so ein Geiziger, so ein Gieriger. Aber der hat gelernt, bei Jesus gelernt, dass seine Gier verändert wird. Nicht Zachäus, du darfst nicht mehr begehren, sondern er hat eine Veränderung quasi, eine Reinigung seiner Begierde erlebt. Vorher waren es die Dollars und die Euros. Vorher war es das Sparschwein und der Aktienfonds. Und nachher war es die Begierde Jesus, du in meinem Haus. Jesus in my house. Heute ist deinem Haus Rettung widerfahren. Ich glaube, das wäre die einzige Gier, sagen wir es besser, die einzige Begierde, die uns gut ansteht. Mehr von Jesus. Er mehr in meinem Haus, meinem Lebenshaus, meinem Beziehungshaus, in meinem auch Wohnhaus. Wir kommen also von diesem Zachäus her und entdecken jetzt noch Jesus mit einer Geschichte, die scheinbar gar nicht nach Gier und Begierde aussieht. Ihr habt sie in der Langform im Gottesdienstblatt. Ich habe ausgeschnitten. Wir wissen, dass die Jünger dabei waren, als Jesus 5000 angepredigt hat, vollmächtig. 5000 Männer, es waren wahrscheinlich dann um die 20.000 Personen geschätzt. Und als es Abend wird, das Problem der leeren Mägen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und es blieben 12 Körbe übrig. Was für eine wunderbare Geschichte. Weil Teilen nicht arm macht, sondern Teilen reich macht. Nein, das geht in unsere Logik nicht hinein. Wenn ich abgebe, habe ich immer weniger. Theoretisch. Vielleicht auch praktisch. Aber geistlich, göttlich gesprochen, wenn ich abgebe, bekomme ich mehr. Das ist das Wunder und das Geschenk, das die Jünger hier in unserer Geschichte erleben. Gebt ihr ihnen zu essen. Es wäre so leicht gewesen, dass Jesus das Problem souverän mit Engelsgewalt löst. Nein, es bleibt Auftrag der Gemeinde. Es bleibt unser. Es bleibt mein Auftrag, weiterzugeben. Dort abzugeben, wo Mangel herrscht. Jesus mutet diesen Jüngern etwas Unmögliches zu. Wie sollten sie 200 Silbergroschen, das ist so viel wie 200 Tageslöhne, und wenn wir das umrechnen auf unsere 5-Tageswoche, das wären etwa 8 Monatsgehälter. Strammer Betrag. 2/3 Jahresgehalt. Eigentlich war die Situation verfahren. Was nützt da noch, etwas gegen das Haben zu setzen? Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus macht Lösungen nicht an mir vorbei. Er braucht mich und dich vielleicht genau für das Problem und die Herausforderung in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Er braucht dich und mich genau für das Problem meines Arbeitskollegen. Und wo ich den Mund halte und schweige, da entziehe ich mich seinem Auftrag. Gebt ihr ihnen zu essen. Das gilt global und auch da ist die Gemeinde Jesu gefragt, aber das gilt auch ganz lokal und ganz persönlich. Dass wir uns dem Auftrag Jesu nicht entziehen, nicht abwinken, schaffe ich sowieso nicht. Mit ihm erschaffen wir Dinge erstaunlicher Art. Er schafft Dinge erstaunlicher Art. Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Sie haben nur 5 und 2. Aber diese Zahl ist mehr als nur 7 und 13. 5 plus 2 gibt 7. Gottes Vollzahl. Sie haben die Fülle und sehen sie nicht. Aber sie haben sie. 5 mal 2 gibt 10. Vollzahl. 10 Gebote, der Souverän der Ordnungen über diese Welt, steht auf ihrer Seite. Sie haben nur 2 mal 5 Gabestücke. Aber sie haben so viel mehr. Nicht in Händen, aber im Hintergrund. So viel mehr haben wir auch. Den Herrn, der souverän ist. Schauen wir deshalb nicht auf das vermeintlich Wenige, das ich vielleicht noch festhalten will, krampfhaft, sondern lasse ich mich hinlenken mit meinen Blicken auf den Souverän, der alles hat. Und Jesus nahm das Brot und den Fisch. Er nimmt. Das wäre ja eigentlich frech. Er nimmt den Jüngern das letzte Wenige auch noch weg. So muss es wohl sein, dass Jesus uns unseres entnimmt und in seinen Händen wird es viel. In meinen Händen bleibt es kümmerlich. In meinen Verfügungsgewalt bleibt es Stückwerk. Aber wenn er, sagen wir es doch ganz direkt, mein Leben, mein Ich in seine Hände nehmen darf, dann kann Fülle, Segen im Überfluss draus werden. Darf Jesus mich nehmen? Darf Jesus mich besetzen? Darf er mich besitzen? Vielleicht eine Frage zum Nachdenken und Weiterdenken und zum Praktizieren. Wie kann ich für einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, heute an diesem Tag und in dieser neuen Woche ein Geschenk, ein Segen werden? Noch einmal, wie kann ich heute für einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, oder in dieser Woche ein Geschenk, ein Segen werden? Denn es geht in dieser Geschichte ja nur nicht nur um das Brot. Es geht um das Evangelium, das Lebensbrot, das auszuteilen ist. Und wo wir es unter uns behalten, da werden wir nie beglückt werden. Diese Geschichte der Speisung ist Evangelisationsgeschichte, ist Missionsgeschichte, ist ein Stück weit auch Kontalergeschichte. Gottes Wort nach draußen tragen, mit der kleinen Kraft, dem bangen Herzen, dem wenigen, was ich mitbringen kann. Aber er wirkt. Er wirkt in den Sporttagen mit den vielen Worten und den Begegnungen, wo jetzt nicht zu ahnen ist, was hängen bleibt. Er wirkt, wenn unsere Ojaler morgen Richtung Einsatz gehen nach Gotha in Thüringen und auf die Schwäbische Alb nach Dornstetten. Was in den Schulklassen hängen bleibt und bei den Jugendabenden, das weiß keiner. Aber Jesus wirkt. Austeilen. Von da ist diese Geschichte wirklich Evangelisationsgeschichte. Nicht für uns behalten, sondern fröhlich ausgeben, weitergeben. Das ist unser Mandat. Das ist unser Auftrag. Saalweihe Sonntag. Dieser Raum ist ein kostbares Geschenk. Und die Geschichte 199 Jahre ist etwas Grandioses. Aber behalten wir sie für uns, ergötzen uns selbst daran, dann fallen wir in die Falle der Gier, der Selbstzufriedenheit. Wird aber dieses Jahr, wird jeder Tag, wird heute schon ein Gebetag, ein Weitergebetag, ein vertrauensvoller Ausgebetag, dann kann Gott Großes wirken. Lassen wir uns auf dieses Wagnis ein. Amen. Und dann kann Gott aus vielleicht wenigem